Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Es ist 9 Uhr in Deutschland und ihr hört den Podcast, der sich am ehesten für euer Ohr anfühlt wie Segeltuch. Guten Morgen. Hier ist Insert Moin, Le News, und bei mir ist natürlich, wie könnte es anders sein, Robin the Canvas Kotzarek aus München. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Lass uns eine Runde segeln gehen. Warum wir über Segeltücher reden, kommt später. Wir sind hier bei Le News, das heißt, wir wollen ein bisschen die News der Woche zusammen klauben für euch und einsortieren und kommentieren. Wir hatten jetzt irgendwie 2 Wochen keine News-Folgen mehr, deswegen haben wir ein paar Themen angesammelt, die jetzt nicht alle unbedingt von dieser Woche waren, aber so ein bisschen über den Blick über den Tellerrand. Wir wollen natürlich nicht über neue Spiele-Releases oder Screenshots oder was weiß ich, Updates reden, sondern werfen einen Blick auf die Branche und auf die Themen, die vielleicht auch aus der Politik rüberschwappen. Und wir haben unsere beliebte Kategorie THQ Nordic kauft ein. Gibt's natürlich auch wieder. Robin, lass uns anfangen mit Personalien, weil die sind relativ kurz und schnell. Da kann man ja auch wenig zu sagen. Aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben, auch wenn wir recht wenig eigentlich über so Personenkarussells reden. Aber diese Woche gab es 2 ganz interessante Meldungen, nämlich die Gamescom ist momentan sehr kopflos unterwegs. Ja, der Head of Gamescom, Lars Fuhrmann, der den Posten ja auch erst vor 2 Jahren übernommen hatte von einer Person, die da vorgegangen ist, die hat jetzt auch gesagt, sie verlässt den Gameverband und die Gamescom steht momentan wieder ohne Head da, was ich sehr überraschend finde, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass das da eine sehr gute Personalie war.
Ja, ist definitiv eine interessante Entscheidung. Man versucht dann aus der Pressemeldung dann so ein bisschen so Kaffeesatzlesen zu betreiben, herauszufinden, was ist denn da passiert, warum geht er denn? Kann man in dem Fall nicht so wirklich machen, ist sehr neutral formuliert. Es klingt jetzt nicht danach, als würde er woanders direkt anfangen, also weil er was irgendwo anders ein besseres Angebot gibt. Ich finde, dass der Lars da in den letzten Jahren eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht hat und wie du sagst, es gibt eigentlich keinen konkreten Anlass, also dass man sagt, okay, die Aussteller bleiben weg oder die Besucher bleiben weg, beides ist nicht der Fall. Ich glaube auch gerade so
wenn
der Wandel.
Wenn er jetzt die Cebit gemanagt hätte, ja. Die wird nämlich eingestellt in diesem Kontext, aber der Gamescom geht es ja richtig gut. Also die hat ja die Zahlen auch verbessert wieder.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch so eine, es ist eine interessante Entscheidung. Der Vorgänger vom Lars war der Boris Lehfeld. Also ich glaube, er hat schon ein bisschen einen anderen Ton angeschlagen, was bei die Messe anging, und hat auch einige Sachen haben die verändert, auch zusammen mit dem Game. Aber ich glaube, es steht ein bisschen ein Wandel auch von der Gamescom an. Also die nehmen sich vielleicht auch einfach die Kritik zu Herzen, dass gesagt wurde, ja, es ist jetzt vielleicht nur noch für die Großen interessant und der Besucherrekord ist nicht alles. Man hat gesehen, der Game hat in der Vergangenheit auch jemanden ausgeschrieben, der die Suche nach jemanden, der Indies mehr betreuen soll. Also das heißt, die wollen vielleicht auch etwas mehr offiziell in die Betreuung von den kleineren Entwicklerstudios, spezifisch für die Gamescom, aber auch für internationale Auftritte sorgen. Das ist ganz oft so, Messen machen nicht nur ihr eigenes Messegeschäft, sondern die haben, die organisieren zum Beispiel auch Messebesuche woanders. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass die Köln-Messe einen Stand auf der PAX organisiert oder sowas, weil die da auch einfach Dienstleister sind, der nicht nur seine eigenen Messen bespielt, sondern mit der Erfahrung und mit den Ressourcen, die man als so eine große Messegesellschaft hat, dann oft auch fremde Messen bespielen kann. Das ist eine zusätzliche Einkunftsquelle und bestimmt keine dumme Entscheidung zu sagen, ja Moment, wir haben Gamescom, haben wir einmal im Jahr, aber vielleicht können wir die Ressourcen, die wir haben, dann übers Jahr verteilt auch woanders einsetzen. Und das machen eben viele. Und da wird auch gerade nach jemandem gesucht. Zusätzlich sucht der Game jetzt noch nach einem Head of Gamescom. Das wird interessant. Ich bin gespannt, wie er diese Position füllt. Das sind sehr große Schuhe, in die man da stapft. Nicht nur, weil der Lars, glaube ich, tatsächlich eine sehr große Schuhe ist. Ja. Aber das ist kein einfacher Job. Also wenn man sich so eine Messe anguckt, die sind vor allem deswegen so stressig, weil da wirklich viel Arbeit in wenigen Tagen einfach kulminiert. Also es kommt alles auf diesen einen Punkt da, wo du dann eine Woche lang, glaube ich, die ganze Zeit unter Strom stehst. Ich fand es faszinierend, wie der Lars das weggesteckt hat. Also der war immer erstaunlich ruhig.
Auch während der Messe immer super gut gelaunt und ansprechbar und nicht irgendwie am Durchdrehen. Ja.
Richtig, Fels in der Brandung. Aber solche Leute braucht man bei solchen Messen, weil gerade wenn irgendwo Feuer ist, dann lassen sich andere Leute nicht davon anstecken. Und ich fand, der hat das da eigentlich immer ganz gut gemacht. Und ich persönlich habe mich auch ganz gut mit ihm verstanden. Der hat mir damals, war ich auf der GDC und da hat er mir auch, habe ich gemerkt, wie international der gute Mann auch vernetzt ist. Der hat da davor Messestände für 2K gemanagt und so. Und da hat er durchaus echt noch viele Leute irgendwie am Start, die er ganz gut kennt und wo er freundlich genug war, mich vorzustellen. Also das ist tatsächlich ein großer Verlust für die Gamescom. Und ich hoffe, dass sie da eine würdige Nachbesetzung finden.
Ja, ich bin gespannt, wer das übernehmen wird. Die Stelle ist ab sofort ausgeschrieben. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch.
Ja, Bewerbung's raus.
Und es kann aber eigentlich, vor allem es kommen ja noch mehr Aufgaben dazu. Du musst ja dann nicht nur die Gamescom managen, sondern der Game hat ja auch gesagt, dass sie die Entwicklerkonferenz DevCom in Eigenregie jetzt machen. Das hat ja jetzt ja auch die letzten Jahre ein externes Unternehmen quasi übernommen im Auftrag. Ich glaube, die hinter der PC Games und so stehen, gell? Hinter
genau, die CMG, die Computec Media Group war das.
Computec hat das gemacht, genau. Ja. Und das lief ja auch ganz gut. Da waren wir ja dann ja auch vor Ort und hatten da einen eigenen Insert Moin Interviewraum bekommen und so weiter. Ich bin gespannt, also wenn das jetzt auch noch dazu gehört, dann fällt das sicherlich auch in dieses Aufgabengebiet mit rein.
Weil ich glaube, das wären verschiedene Personen. Also
ja, natürlich, aber es ist ja trotzdem so mit die Verantwortung vom Game, jetzt das zu machen.
Ach so, ja.
Leute für zu haben, ja, genau. Ja, also ich bin gespannt, was sich da tut. Keine leichte Aufgabe, aber nee. Diese Neuausrichtung der Gamescom ist auf jeden Fall notwendig, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass das unter Lars' Flagge auch passieren wird. Naja, bin gespannt, wo er landet. Das ist ein guter Mann. Ich glaube, der wird keine Probleme haben, einen neuen Job zu finden. Viel Erfolg an der Stelle. Und eine weitere Personalie, die auch im weitesten Sinne aus diesem Umfeld stand, nämlich Caroline Wendt, ist von der digitalen Spielkultur, Stiftung Digitale Spielkultur in Berlin. Da war die bis jetzt und wird wechseln. Und das hängt insofern zusammen, dass eben zum Beispiel die Gamescom-Jury auch da von dieser Stelle mitorganisiert wird und von der USK und so weiter und so fort. Das hängt alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und die wird jetzt wechseln zu CD Projekt, beziehungsweise eine Niederlassung in Berlin gründen. CD Projekt Red, denen gehört ja CD Projekt und eben GOG. Also GOG.com und der Chris Pardey ist schon, der ist schon in Berlin für GOG und Caroline wird jetzt da quasi für CD Projekt das deutsche Community Management übernehmen und ist dann sozusagen die erste Angestellte in Berlin von CD Projekt und die zweite von CD Projekt Red. Genau. Und der dritte im Bunde, den kennt ihr auch wahrscheinlich, Fabian Döhler. Der ist aber als Freier dort und macht bis jetzt da eben Social Media Management und Pressearbeit und so weiter. Der wird dann natürlich auch noch in dem Team dabei sein, aber nicht als Festangestellter. Das heißt, Caro wird jetzt die erste Festangestellte dort. Finde ich auch einen spannenden Schritt, nicht nur, weil wir Caro kennen, sondern auch, weil es natürlich auch ein Investment in die deutsche Branche ist, da einen eigenen Community Manager zu haben für eine von einem polnischen Entwicklungsstudio.
Ja, definitiv. Also vor allem die Caro, die kennen wir nicht nur, die schätzen wir auch. Die hat vor allem auch sehr, sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet beim DCP. Ich glaube, da habe ich sie zum allerersten Mal kennengelernt, wie wir damals nominiert waren. Und die übernimmt zum Beispiel die ganze Betreuung von den Nominierten und ist einfach eine sehr, sehr, sehr engagierte Person mit dem Herz am rechten Fleck. Also ich kann wirklich... Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich guter Einkauf von CD Projekt.
Und ein großer Verlust für die Stiftung.
Das ist wahr. Auf der anderen Seite heißt es auch, dass es in der Stiftung jetzt einen Platz gibt für jemand anderen, der da vielleicht auch reinwachsen kann. Also das ist gerade bei so kleineren Unternehmen hast du halt das Problem, du kannst ab einer gewissen Zeit dich nicht weiterentwickeln, weil dein Job, entweder kriegst du den Job von deinem Chef oder du gehst, um dich weiterzuentwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das... die Caroline sich da auch so ein bisschen Gedanken gemacht hat, in welche Richtung sie denn da irgendwie weiter wachsen will. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihre Ressourcen da in der Stiftung komplett ausgeschöpft hat, aber ich gehe schon schwer davon aus, dass einfach so für die persönliche Karriere irgendwann der Schritt weiter ist, wo man sagt, okay, ich nehme das jetzt als Trittbrett und ich gehe einfach woanders hin. Und das finde ich auch fair, weil ich glaube, das ist einfach die Arbeit, die da reinstecken. Gerade so Stiftungsstellen, muss man ehrlicherweise dazu sagen, die sind auch sehr anstrengend. Gerade weil auch ähnlich eventgetrieben, das heißt alles, viele Sachen kulminieren auf einen Punkt, das ist wie bei der Gamescom, du hast irgendwie diesen einen Punkt vom DCP und der Abend ist einfach super stressig und da sind alle Augen irgendwie auf dich und die Leute können dann auch teilweise nicht so wahnsinnig positiv sein auf irgendwelche Sachen, die reagieren und da werden wenig Fehler verziehen und entsprechend ist es auch keine einfache Stelle. Wie gesagt, ich nehme an, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Stellenbeschreibung schon raus ist, aber in der Stiftung sucht man nach Personal. Also das heißt, jeder, der sich da befähigt fühlt, Bereich Projektmanagement und auch so ein bisschen Eventerfahrung hat, er ist da bestimmt nicht falsch angesiedelt. Vor allem sind das auch wirklich sehr tolle Leute. Also ich hatte auch das große Glück, schon oft mit der Stiftung zusammenarbeiten zu dürfen, auch für den Game Mixer zum Beispiel. Diese Reise, die man da gemeinsam unternimmt und wo man viele internationale Kontakte knüpfen kann. Das sind wirklich sehr großartige Initiativen, die machen. Die hängen auch wirklich sehr nah an dem Game mit dran, beziehungsweise auch an der USK. Die teilen sich ein Büro mit der USK. Also man ist da wirklich Tür an Tür mit denen. Und das ist ein sehr sympathischer Haufen. Dementsprechend, wenn ihr Erfahrung habt, definitiv bewerben. Kann ich nur empfehlen. Außer ihr seid so krass drauf, dass ihr direkt Head of Gamescom werden wollt, dann da bewerben.
Ich mache mir ja nur ein bisschen Sorgen, dass ich keinen Podcast-Partner mehr in Zukunft habe, wenn du die Gamescom organisierst.
Also ja, ich mache beide Jobs ab nächster Woche wahrscheinlich. Nee, also tatsächlich kann ich meinen Arbeitgeber beruhigen. Ich werde mich nicht bewerben. Also danke, lieber Freistaat Bayern, ich bleibe bei euch. Aber ich glaube, es sind zwei sehr interessante Positionen. Mhm. Und vor allem die Gamescom-Position ist natürlich eine, wo man viel international exponiert sein wird. Also das heißt, das ist was, wo du nicht einfach nur dann diese eine Woche in Köln verbringst, sondern viel auch rumreist und Leute akquirierst und viele Gespräche führst. Klar, es gibt ein extra Sales-Department und ein gewisser Teil von der Messe laufen in Anführungszeichen von selber. Aber man muss schon auch in vielen Fällen Überzeugungsarbeit leisten und man muss auch vor allem viele Kompromisse finden. Also ja. Ich war erstaunt, wie viele Sachen Lars selbst einfach kommuniziert in der Hand hatte und gemacht hat. Ich hatte erstaunlich viel Kontakt mit ihm. Oder wir haben ja auch einen Gamescom-Stand gehabt und zwei, drei Sachen mitorganisiert und wie oft er derjenige war, der dann am Ende doch irgendwie nochmal irgendwie Hand angelegt hat bei vielen Projekten, fand ich schon beeindruckend, weil ich dachte, okay, da gibt es echt viele Baustellen und auf allen ist er sehr präsent. Also ja, ist ein anstrengender Job, aber lohnt sich.
Ja. Mein Plan ist ja, dass einer von euch hier, von den Hörern und Hörerinnen, die Stelle bekommt und wir dann einfach einen großen Insert Moin-Banner auf der Messehalle bekommen. Und einen eigenen Stand und Live-Show und
weißt du? So, also deswegen habe ich das Thema. Halle würde ich da nichts machen, ne?
Eigene Halle, genau. Ja. Insert Moin präsentiert die Indie-Arena oder so, genau. Sehr schön. Von sympathischen Leuten hin zu unsympathischen Leuten. Der Innenminister von Hessen. Der war mir bis jetzt kein Begriff, weil ich nicht in Hessen wohne, aber inzwischen ist er mir einer. Peter Beuth. Und der will die Welt des Computerspielens verändern. Der hat tatsächlich das Zitat gesagt, in Anführungszeichen, ich zitiere Herr Beuth, wir müssen den Begriff E-Sport ausradieren, Zitat Ende. Das ist schon eine ganz schön krasse Nummer. Wir haben jetzt schon oft irgendwie Gegenwind gegen den E-Sport vernommen aus Seiten der Politik, aber so eine konkret und krasse Formulierung und auch ein bisschen eine fragwürdige Formulierung, das hat nicht nur den Hans Jagnow, der vom E-Sport Deutschland Bund getriggert, dass er irgendwie gesagt hat, es ist unfassbar. Der hat gesagt, diese Rhetorik treibt einen Keil in den Dialog mit dem Sport. Unfassbar, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Das kann ich auch total verstehen. Also warum diese krasse Formulierung sein muss, finde ich jetzt. Man muss E-Sport ja nicht unbedingt gut oder interessant finden, aber ihn wirklich ausradieren zu wollen, ist schon eine sehr aggressive Herangehensweise an dieses Phänomen.
Und eine sehr weltfremde, finde ich. Vor allem sehr emotional. Also ja. Ich finde das keine, jeder, der eigentlich solche Diskussionen kennt, und ich fand es ja auch interessant, der war ja da irgendwie bei der Gelegenheit mit anderen Leuten, die auch durchaus irgendwie Vorsitzende von Sport vom Landessportbund waren oder Vizepräsident des Landessportbundes, der hat das deutlich entspannter gesehen. Der hat gemeint, naja, also die jungen Menschen interessieren sich dafür und wir sehen da jetzt eigentlich schon Potenzial für gewisse Sportarten und da ist dann danach, also man muss wirklich etwas differenzieren. Der war da wirklich sehr vorsichtig und hat gemeint, nee, also so pauschal wollen wir das jetzt auch nicht irgendwie vom Tisch kehren, sondern wir würden schon auch gerne damit auseinandersetzen. Und das wurde dann relativ schnell einfach mit der Hand weggewischt. Und zwar, Hauptargument ist, es ist keine sportliche, also keine Aktivität,
die mit Bewegung zu tun hat. Keine körperliche Tätigkeit, genau.
Ja. Genau. Und das ist sein Totschlagargument. Er sieht es auch so, dass selbst auch der Multiplayer-Aspekt, der ist für ihn, ja, dann bin ich hier und irgendjemand anderes ist am Ende der Welt und mit dem spiele ich dann zusammen. Und das ist für ihn negativ, finde ich auch interessant, war eigentlich sehr positiv, dass ich mit irgendjemand anders am Ende der Welt zusammenspiele, ist ja cool eigentlich, aber gut. Fragwürdige Argumentation, sehr schlimme Rhetorik, also ich finde es auch seltsam, sowas in der Härte irgendwie schieben. Hat jetzt nicht direkt Killerspielqualität, aber es ist trotzdem.
Ja, aber geht schon in die Richtung, finde ich, ja.
Ja, also finde ich auch. Und vor allem, was so uninformiert ist, also das ärgert mich eigentlich am meisten, dass man da so pauschal schießt und erstaunlicherweise, glaube ich, auch relativ gegen Parteirichtlinie, weil im Koalitionsvertrag der E-Sport durchaus erwähnt wird und die CDU da eigentlich nicht so aktiv ist und selbst die Hardliner, die man da kennt, sich eigentlich nicht irgendwie so krass positionieren. Und die ignorieren das Thema in den meisten Fällen, muss man dazu sagen. Ich bin überrascht. Also ich war wirklich überrascht, das so zu lesen, in der Härte zu lesen. Und ich habe auch das ganze Ding dann, aus dem das dann nochmal irgendwie der Auszug war, gelesen und versucht dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr Kontext zu kriegen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt einfach nur wirklich irgendwie so im Nebensatz gewesen und es wird jetzt hochstilisiert. Aber wenn man den Rest davon liest, dann merkt man schon, dass der da sehr aktiv dagegen ist. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass da irgendeine Form von emotionaler Reaktion drauf ist. Vielleicht hat der Sohnemann die Computerzeit nicht eingehalten, ich weiß es nicht. Aber ja, also er sagt dann auch ganz explizit, er möchte nicht, dass sein Sohn FIFA spielt und dann zu ihm sagt, er hätte sich sportlich betätigt.
Ja, das ist die größte Sorge der Politiker, genau. Ja. Dass die Kinder sagen, ich habe doch schon Sport gemacht, ich habe doch irgendwie FIFA gespielt, aber das habe ich noch nie so wahrgenommen, dass das irgendjemand als Sport im Sinne von körperlicher Betätigung bezeichnet. Also denen geht es ja auch nur um diese Begriffhoheit. Irgendwie habe ich so das Gefühl, gerade wegen der Diskussion, ob E-Sport olympisch wird und so weiter. Für mich bedeutet Sport halt auch in erster Linie irgendwie Wettkampf und kompetitives sich gegeneinander und miteinander messen im Team, im Einzeldisziplin und so weiter. Das bedeutet für mich der Begriff Sport im Kontext einer olympischen Veranstaltung oder in Form eines Wettkampfs. Deswegen habe ich ja nie ein Problem gehabt mit dem Begriff E-Sport. Also weißt du, es ist ja kein E-Fitness oder sowas, dass man irgendwie da. Die Leute müssen ja trotzdem sportlich sein und sportlichen Wettkampf und Fairness. Also der Begriff ist für mich größer, als nur auf die körperliche Funktion zu reduzieren, weil es natürlich auch sehr viele Sportarten gibt, wo eben auch nicht der Körper im Mittelpunkt steht, wie zum Beispiel Motorsport. Ja, da sitzen die Leute auch nur auf ihrem Hintern, in Anführungszeichen, wenn man polemisch sein möchte. Und deswegen finde ich diese Diskussion völlig albern von der Politik, da jetzt bei E-Sport so eine Sonderausnahme zu machen. Naja.
Ja, also er hat da auch dann quasi, er wäre sich, sich nicht sicher, ob man irgendwie, ob Schach heute noch olympisch wäre oder sowas. Also wirklich, ja, also zweifelhaft, wenn man das unbedingt machen möchte, wenn man da irgendwie an irgendeiner Ecke Sympathiepunkte sammeln möchte. Wie gesagt, ich halte das für eine sehr isolierte, emotionale Aussage und ich finde da die Aussagen von dem Leiter dieses Sportverbandes, des Landessportbundes dort oder von dem Vizepräsidenten, finde ich deutlich interessanter, weil der auch irgendwie sagt, man muss E-Sport als Teil des Digitalisierungsprozesses unserer Gesellschaft betrachten, der eben auch im Sport angekommen ist. Und das finde ich zum Beispiel eine Aussage, wo man, mit der kann man arbeiten, da kann man in beide Richtungen gehen, man kann sagen, hey, es gibt dieses Ding, das ist parallel. Und man muss sich mit gewissen Ecken und Kanten von diesem Sport auch auseinandersetzen, weil zum Beispiel man auch das Problem hat mit, dass das Ganze von Unternehmen regiert wird und ich nicht einfach irgendwie einen Verband habe, der
Kritik ist ja
in
einer auch
neutralen Instanz ist. Genau, und das finde ich berechtigt. Also ja, das ist eine berechtigte Kritik.
Ja, und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptargumente von dem Deutschen Olympischen Sportbund, der DOSB, hat ein neues Positionierungspapier rausgebracht, jetzt Anfang Dezember. Und ist da auch sehr E-Sport-kritisch, aber da finde ich die Kritik auch einigermaßen gerechtfertigt, weil du gesagt hast, da hatten wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass eben diese Firmen dann oft auch diese Regeln dieser Disziplinen in der Hand halten. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, da hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, wie könnte man das schaffen, dass man eben so eine Art offenes Open-Source-Fußballspiel hat, eine Mischung aus FIFA und PES, was dann irgendwie auch halt in den Händen der Sportverbände, was die Regeln und die Satzungen und so weiter angeht und es eben nicht als Marketing-Tool für EA und Co. Funktioniert. Und bei den Shootern wird es ja noch deutlich schwieriger. So Sachen wie Counter-Strike, Dota, League of Legends sind ja alle direkt in den Händen, Fortnite und so weiter. Da kann man ja nicht einfach verlangen, dass die ihr Material quasi Open-Source zur Verfügung stellen. Das wird nicht passieren. Und von daher finde ich das aus der Ecke, aus der Argumentation auch nachvollziehbar, dass so ein Sportverband sagt oder ein Sportbund-Komitee, das ist für uns nicht machbar so in der Form.
Ja, wahrscheinlich wollen sie jetzt die 50 Millionen Förderung für Games in Deutschland, damit entwickeln sie dann Open-Source-Fußball.
Was kein Mensch spielt, genau.
aussieht wie Arschenfriedrich. Ja, also wir bleiben gespannt und schauen, wer als nächstes den E-Sport verteufelt oder dagegen ist, dass irgendwas mit Spielen, mit Videospielen bei Olympia passiert. Also ich bin froh, dass es eine aktive Debatte ist und dass sich da Leute beteiligen. Um solche Gesprächsbeiträge bin ich nicht froh, weil ich bin wirklich tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich exakt der Meinung der E-Sport-Lobbyisten, in den, wo ich sage, das treibt einen Keil in diese Diskussion und das finde ich auch. Das ist einfach kein wertvoller Beitrag, wenn man sagt, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Mein Hut ab an diesen Vizepräsidenten von dem Landessportbund, der da seinen Mann gestanden hat, weil essentiell saß er da neben seinem Chef und hat gesagt, sehe ich nicht so. Das da gehört auch was dazu, muss man sagen. Aber ja, also die Innenminister sind nämlich traditionell die Sportminister, falls es jemanden interessiert. Ja. Das ist so geregelt. Auch der Bundesinnenminister ist eigentlich der Sportminister.
Interessant finde ich, man soll sich ja nicht über Namen lustig machen, aber ich finde, er ist einfach ein toller Nachname. Der Präsident des Landessportbunds Sachsen-Anhalt heißt Andreas Silbersack. Und das ist einfach toll, wenn ein Zitat von ihm kommt. Wenn es um Spiele geht, bei denen Menschen abgeschlachtet werden, dann ist das mit der Ethik des Sports nicht kompatibel. Blutrünstiges werden wir nicht befördern, so Silbersack. Finde ich einfach super. Nur an der Stelle. Ich finde, er hat auch ein sehr altes Weltbild. Er sagt, für Blut sei im Sport kein Platz. Okay. Ist ja nicht so, dass, irgendwie andere Sportarten nicht auch irgendwie aggressiv wären oder es direkt auch Kampfsportarten gibt, die offiziell dann olympisch sind. Aber naja, das ist halt wieder diese
Kinderspiel-Debatte. Im Moment, wo jemand blutet, sind die nicht mehr olympisch. Also wenn sollte jemals jemand Nasenbluten beim Ringen kriegen, zack, nicht mehr olympisch. Das ist die Regel.
Man muss fairerweise natürlich sagen, dass das Bluterzeugung dann dort nicht im Vordergrund steht. Das sind ja dann immer Nebenprodukte. ist ja nicht, du kriegst ja keine Extrapunkte oder Belohnung, wenn der Gegner blutet. Das ist natürlich bei Spielen, die auf Waffen basieren, im E-Sport natürlich schon so, dass du gezielt jemanden töten möchtest. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Das ist ja schon, es steht meiner Meinung nach auch nicht im Mittelpunkt, aber es ist natürlich für Außenstehende schon ein großer Unterschied, ob da jetzt zwei Leute mit Militäruniformen aufeinander zurennen oder einen Judo-Anzug anhaben. Also das muss man natürlich schon dazu sagen. Das ist schon klar, dass da die Prämisse eine andere ist. Ja.
Vielleicht wäre es tatsächlich interessant, wenn man sich ein paar E-Sport, also sowas wie zum Beispiel Rocket League mal anschaut, was ja irgendwie, wo diese Argumente nicht ziehen. Und ich wäre mal gespannt, was zu solchen Spielen gesagt wird. Die wären auch quasi in privater Hand, also den Teil, den hätte man nicht weg, aber man hätte zum Beispiel diese komplette Argumentation, ich muss jemanden töten, die wäre damit weg. Und das würde mich wirklich mal interessieren, wenn diese Politik, also wirklich allen Ernstes, wenn die sich das anschauen und sagen, ja, okay, sowas kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite stelle ich mir dann vor, da sitzt jemand, der noch nie irgendwie wahnsinnig viel mit Videospielen zu tun hatte und dann sieht er Autos, die Fußball spielen und dann wird er sagen, ja, okay, das ist ja auch kein Sport. Genau. Weil da fahren ja Autos rum, das ist ja noch schlimmer, das ist ja Motorsport und Videospiele. wir werden es sehen.
Na gut, dann kommen wir zu unseren nächsten Kategorien. Wird fast schon ein Dauerbrenner. THQ kauft ein. Das ist jetzt dein Part, wo du den Jingle einsingst live.
THQ kauft ein.
Heute in einer Doppelausgabe, nämlich einerseits THQ kauft ein und Playtika kauft ein. Die haben sich da gerade mal reingeschlichen in diese Kategorie. Es gibt eine kleine neue Meldung, das heißt, weil wir so als Running Gag jetzt drin haben, THQ kauft natürlich wieder was ein. Und wie könnte es anders sein, Robin? Es ist natürlich wieder eine alte Marke, die man eigentlich schon, wo so ein bisschen so Staub drauf gelegt hatte. Und beim Thema Blut ist Carmageddon auf jeden Fall sehr vorne mit dabei. Also das wird garantiert kein Titel, der für den E-Sport in Deutschland interessant werden könnte. Da überfährt man mit dem Auto nämlich Leute. Und das Blut ist geradezu zur Kunstform etabliert worden bei diesem alten Spiel von den Stainless Games.
In dem Fall interessant. Normalerweise kauft THQ gerne ganze Studios inklusive IPs. In dem Fall wurde nur die IP gekauft.
Haben sie aber auch schon öfter gemacht, dass sie nur IPs kaufen.
Ja, ja, die sammeln einfach an. Ja. Also ich glaube, das hat auch wirklich viel mit der Bewertung von IPs als Wert für ein Unternehmen zu tun. Also das heißt, man hat auf der einen Seite Entwickler, die Sachen machen können, auf der anderen Seite einen Topf von IPs, aus dem man schöpfen kann. Und daraus erzielt man einen potenziell sehr lukrativen Mix. Jetzt weiß ich nicht, ob es tatsächlich auch schon in irgendeiner Form Absichten gibt, das irgendwie umzusetzen, aber es sieht so aus, als würde diese IP früher oder später ein Revival erleben.
Ja, wurde ja schon ein paar Mal versucht, ist ja immer ein bisschen gescheitert. Ja. Also das Original ist von 1997 auf dem PC, war ja auch so ein bisschen deswegen auch so bekannt und erfolgreich, weil es in Deutschland zum Beispiel gar nicht offiziell richtig so in der Version erschienen ist, weil das eben wirklich so, du überfährst halt Passanten mit einem Auto, was vorne dran irgendwie auch so Stachelmonturen hat. Da hat sich vor allem auch der TÜV, glaube ich, beschwert, dass die Autos nicht straßentauglich sind. Und danach gab es ja Carmageddon Reincarnation 2015, das war irgendwie auch nicht so besonders geil. Und dann gab es auch nochmal Carmageddon Max Damage vor 2 Jahren und das war, glaube ich, auch irgendwie schrottig. Also da braucht man schon, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür, so einen Edeltrash wie Carmageddon irgendwie auch wieder so hinzubekommen, dass es nicht peinlich ist. Wird schwierig, aber die Marke auf jeden Fall hat Potenzial, glaube ich, aber kann auch unglaublich floppen. Ich glaube, 1997 war einfach eine andere Zeit für solche Art von Spielen.
Ja, und ich meine, ich finde so in Anführungszeichen Trash-Games wiederzubeleben, finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache. Also es ist, was es auf jeden Fall ist, es ist eine IP, die man wiedererkennt. Die hat einen ziemlich griffigen Namen und die hat eine Geschichte, die jetzt nicht völlig unbefleckt ist, was aber so eine IP durchaus zuträglich sein kann. Also ich glaube, das ist vor allem, ich meine, dass es auch relativ in diesen ganzen Gewalt- und Killerspieldebatten dieses Spiel auch eine gewisse Präsenz hatte. Also jetzt war nicht irgendwie so schlimm wie andere Spiele, aber das war durchaus auch immer mal wieder in den Schlagzeilen. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein Grund ist, diese IP sich zu holen. Also die ist jetzt vielleicht nicht wegen der spielerischen Großartigkeit so interessant, sondern vielleicht eher, wenn man sagt, okay, kann man vielleicht relativ billig in Anführungszeichen was raushauen, was trotzdem irgendwie seine Reichweite generiert. Also ja. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich bin mir gar nicht, ist es indiziert sogar?
Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab eine zensierte Version auf jeden Fall bei uns mit Blutspritzer.
Ich bin mir auch relativ sicher. Ich meine nämlich, dass es irgendwie hier, also vor allem, wo ich das Logo sehe, ich meine, wir haben da damals in soziale und ethische Aspekte über dieses Spiel geredet. Und da ging es darum, dass es, ich meine, steht auf dem Index der Bundesprüfstelle. Ja, also ist ein interessanter Einkauf.
Ja, auch ein interessanter Einkauf. Das größte Berliner Entwicklerstudio wurde gekauft von einem israelischen Spielehersteller namens Playtika, die man hier, glaube ich, so gut wie gar nicht kennt, wenn man sich nicht irgendwie für so Casino-Games oder sowas interessiert. Und ich weiß nicht, ob man Voga, also das ist das Studio aus Berlin, was gekauft wurde, kennt man auch eher, wenn man sich ein bisschen im Play Store oder so rumtreibt und vielleicht Schwerpunkt auf Mobile Games hat. Das heißt, bei uns haben die auch noch keine große Erwähnung gefunden bei Insert Moin. Deren Spiel habe ich auch noch nie gespielt. Die haben so einen Titel wie June's Journey oder Diamond Dash, Pearl's Peril, Bubble Island, das sind alles so Mobile Games, haben aber ein ziemlich, ziemlich großes Studio. Wie gesagt, das größte Berliner Entwicklerstudio, bevor jetzt Ubisoft da groß investieren wird in Zukunft. Die wollen da deutlich, deutlich wachsen. Ich glaube, die haben 180 Angestellte oder so da in Berlin, die nur diese Mobile Games machen. Und die wurden jetzt für 100 Millionen Dollar. Ihr stellt euch jetzt bitte vor, wie mein kleiner Finger zum Mund geht. 100 Millionen Dollar, das sind ungefähr 88 Millionen Euro, wurden aufgekauft von Playtika. Wow, nicht schlecht. Kann man mal machen.
Ja, kann man mal machen. Ist angesichts der Umsatzzahlen in Anführungszeichen billig. Also ich glaube, die Umsatzzahlen sind so bei irgendwas um die 30, 40 Millionen Euro. Das heißt irgendwie, wenn ich am Umsatz rechne, ich glaube, der Gewinn ist relativ, nicht so groß, weil der Mobile-Boom so ein bisschen durch ist. Und,
ja, aber trotzdem noch im Millionenbereich. Also
definitiv im Millionenbereich. Aber ja. Die haben auch eine sehr, durchwachsene Geschichte hinter sich. Also die waren nicht immer so groß und die waren mal größer. Und ist eine durchaus eine Firma, die ähnliche Herausforderungen hatte wie andere Mobile-Games-Firmen, die dann irgendwie auf ihren ersten Erfolgen halt gewachsen sind und dann versuchst du an diese Titel eben anzuknüpfen und manche laufen nicht. Das ist alles nicht so einfach und entsprechend, glaube ich, sind die eine Firma, wo viele sich gefragt haben, was der nächste Schritt sein wird. Also man sagt, okay, was kommt als nächstes, was macht ihr, bleibt ihr bei Mobile oder ich glaube, die hatten keine Bestrebung, jemals diese Plattform zu verlassen, auch weil sie gesagt haben, das ist, da kennen wir uns aus, da wissen wir, was wir tun, was ich für eine clevere Entscheidung halte. Ja. Auf der anderen Seite ist dieser Mobile-Markt halt auch wirklich sehr hart umkämpft. Du hast relativ viel Konkurrenz, die vor allem jetzt irgendwie aus dem asiatischen Raum, die da kommen und die in einer sehr hohen Frequenz Spiele raushauen und das auch mit einer erstaunlich hohen Qualität. Also das ist gerade auch mit der Verfügbarkeit von Engines und so Plattformen ist es relativ einfach, relativ schnell Spiele rauszuhauen. Und ich weiß, dass die einen hohen Wert auf Qualität legen und aber das gleiche Sichtbarkeitsproblem haben wie die Spiele, die quasi keinen Wert drauf legen. Also das heißt, die teilen sich den Markt mit vielen Spielen, die da in einer unglaublichen Frequenz auf den Markt kommen. Mhm. Was natürlich interessant ist, dass es jetzt eine Firma ist, die eigentlich mehr aus dem Glücksspielbereich kommt.
Ja, also hauptsächlich, die machen so klassische Casino-Games und so weiter und haben auch im Hintergrund Kapitalgeber, die auch irgendwie mit richtigen Casinos und so zu tun haben. Also Social Gambling im weitesten Sinne, haben über 2000 Mitarbeiter in Tel Aviv und haben dem auch virtuelle Spielautomaten, so World Series of Poker und solche Glücksspieladaptionen. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen so leicht shady, was man so aus dem ethischen Bereich dann halt, finde ich jetzt nicht so sympathisch. Und Voga hat sich ja eher so auf so Wimmelbild-Geschichten und so konzentriert. Also der größte Gewinnmacher ist, glaube ich, June's Journey mit diesem Wimmelbild. Und sie sagen, wird hier bei gameswirtschaft.de, bei der Petra, zitiert, dass ihre Zielgruppe über 55 Jahre ist. Also die meisten Spieler und Spielerinnen sind so um die 50, 55, Rentenalter, das ist so die Zielgruppe. Und ich weiß nicht, was Voga da dann in Zukunft machen soll. Vielleicht haben die auch andere Pläne. Vielleicht wollten die einfach halt einen fähigen Entwickler kaufen, weil sie halt noch mehr Casino-Games rausrotzen wollen. Weiß man ja nicht.
Das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl leider, weil bei dem Umsatz, also es ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, Leute in der Größenordnung zu hiren, irgendwie zu sagen, okay, bis wir irgendwie 200 Leute zusammen haben, die gute Spiele bauen und die vielleicht auch einfach Assets haben, die sie weiterverwenden können und Erfahrungen mit so Plattformen haben. Da brauchen wir und vielleicht haben wir die Expertise auch gar nicht und dann kaufen wir uns lieber irgendwie einmal so einen Satz ein und die machen dann in ihrem Mobile Games Webshop Games für uns. Also das weiß ich nicht, wie das genau abläuft. Ist eine interessante Entscheidung, sowas zu machen und dann in Berlin einkaufen zu gehen. Also normalerweise würde man sagen, okay, ich lasse sowas billiger irgendwo anders produzieren, weil Berlin...
Ja, sind jetzt nicht die billigsten Angestellten eben.
Richtig, also die, und vor allem sind auch gute Leute, also die werden sich das auch entsprechend bezahlen lassen, hoffe ich. Also ich gehe schwer davon aus.
Ganz kurz noch zu den Zahlen, weil wir jetzt diese 100 Millionen so in den Raum geworfen haben, das ist nicht offiziell bestätigt. Es gibt halt nur diese Ansage von Bloomberg, dass die das auf 100 Millionen schätzen. Gegenüber dem Berliner Tagesspiegel hat der CEO von Voga aber gesagt, das stimmt nicht, die Zahl. Und eine andere Seite, der deutsche Startups.de, die sagen, der Kaufpreis läge sogar beim Doppelten. Also 200 Millionen Dollar.
Also halte ich auch für realistischer. Muss ich ehrlich sagen, halte ich für realistischer, einfach weil die Umsatzzahlen doch deutlich höher sind. Mhm. Und ich weiß nicht, was deren EBITDA ist, also das, was sie quasi tatsächlich Gewinn machen nach Steuern und so weiter. Habe ich keine Ahnung. Kann man bestimmt irgendwo recherchieren, wenn man sich auf irgendwelchen dubiosen Portalen die Unternehmenszahlen kauft. Aber ich gehe davon aus, dass das schon, dass sie derzeit irgendwie schwarze Zahlen schreiben, hat in letzter Zeit nicht irgendwie große Entlassungswellen von da gehabt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die heuern relativ viel an sogar derzeit. Also wahnsinnig schlecht geht's ihnen nicht. Und die haben aber auch schon relativ viel Investmentkapital drin gehabt. Also es war eine von den Firmen, die Spiele produzieren, die Investoren haben, die aus dem Venture Capital Bereich kommen. Also Venture Capital sind einfach Leute, die früh wo einsteigen und dann früh auch gar nicht, aber die steigen vor allem in Firmen ein, die ein relativ schnelles Wachstum über einen kurzen Zeitraum hinlegen. Und die hatten da traditionelle Investoren drin und das ist für Spiele relativ selten. Tatsächlich. Gerade im Mobile-Bereich war es dann doch fast wieder häufiger, weil das einfach ein Markt war, wo viele Leute diese Goldgräberstimmung verspürt haben und gesagt haben, ah, krass, da kann man ja Milliarden, Millionen, 200 Millionen abgreifen pro Tag, wenn man es gut macht. Und da haben Investoren an Investoren verkauft. Ich glaube auch, dass von dem Geld kommt bei so einem Verkauf in den seltensten Fällen was dann wirklich in diesen Firmen an, sondern derjenige, der es vorher besessen hat, der gibt es jetzt weiter. Ich nehme an, dass die Leute, die da vorher drin investiert haben, die sind ganz froh, dass sie das jetzt los haben, weil ich glaube, diese Goldgräberstimmung im Mobile-Bereich ist einer sehr großen Konsolidierungsstimmung gewichen, weil der Markt doch einfach echt schwer ist und dieser alles ist neu und man kann so viel Geld verdienen, Stimmung ist, glaube ich, auch so ein bisschen durch.
Nun gut. Also, wer da noch ein bisschen sich weiter informieren will, auf gameswirtschaft.de hast du auch ein Glossar rausgesucht. Also, da gibt es so einen Gastbeitrag von zwei Anwälten. Haben wir verlinkt in den Shownotes oder findet ihr auch in der Podcast-App eures Vertrauens. Könnt ihr klicken. Da gibt es so ein Glossar, wo dann so diese ganzen Begriffe auch erklärt werden und mal so ein Überblick geboten wird. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn so ein Studio gekauft wird? Was passiert denn dann da genau? War ganz interessant, auch so in der Recherche da mal reinzugucken.
Ja.
Gut, kommen wir zum Thema der Woche. Es war so ein bisschen so ein Trainwreck zum Anschauen. Hat sich jeden Tag irgendwie was Neues ergeben. Es geht um Fallout 76. Und dabei meinen wir gar nicht mal so sehr das Spiel selber. Das hat auch relativ schlechte Kritiken bekommen. Aber es gab vor allem ein Thema, was die Menschen bewegt hat, nämlich die Special Edition. Die Collector's Edition von Fallout 76 von Bethesda, die wurde beworben mit so einem Helm, der dann da drin ist, also so ein richtig großes, so ein Replika, was man sich selber auch aufsetzen kann in Originalgröße von dieser Brotherhood. Sieht auch ganz witzig aus, gibt's natürlich auch lustige Instagram-Fotos und so weiter. Die kostet $200 oder 200 Euro so um den Dreh rum. Dieses Collector's Edition war natürlich auch limitiert. Und zu diesem Helm dabei sollte eine Tasche dabei liegen, um diesen Helm zu transportieren. Aus Canvas. Canvas ist ein Segeltuchstoff, so wird man es vielleicht am ehesten übersetzen. Und dann kam diese Collector's Edition an und dann gab es auf einmal Leute, die halt Fotos gepostet haben und sich beschwert haben, wie die Qualität dieser Tasche sei. Also es ging gar nicht so sehr um den Helm oder um das Spiel, sondern wirklich um diese einzelne Tasche. Und es war halt so ein ganz, ganz billiger Nylonstoff, wo Leute gesagt haben, wenn ich da den Helm reinmache und hochhebe, dann fällt der unten raus, weil das Gewicht überhaupt diese Tasche überhaupt gar nicht trägt. Also billiger produziert als eine Aldi-Plastiktüte. Und dann ging das Geschrei ziemlich los. Also nicht das Geschrei, sondern das wurde dann auf einmal lauter. Und die Leute haben sich zu Recht natürlich auch beschwert. Nicht nur, weil das Material und die Verarbeitung schlecht ist. Das kennt man ja auch mal, dass halt so Sachen auf dem Foto besser aussehen. Sondern weil es halt einfach nicht stimmt. Eine Nylon-Tasche ist kein Segeltuchstoff und natürlich deutlich weniger wert als eine hochwertig produzierte Tasche. Und das gab dann auch völlig zu Recht Beschwerden, bis hin zu dem Punkt, dass eben auch Anwälte sich eingeschaltet haben und gesagt haben, das ist einfach nicht rechtens so. Also wenn das so beworben wurde, auf dem Foto auch ganz klar eine andere Tasche gezeigt wurde, dann kann man dagegen nicht nur klagen, sondern eben auch sein Geld zurückverlangen.
Ja,
also, das war der Punkt 1.
Ich fand es wirklich beeindruckend, es ging ja vor allem um dieses Material der Tasche, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen deswegen hat Manu ja gerade auch am Anfang so ein bisschen drüber gewitzelt, über diesen Segelstoff, diese Canvas, ist halt so ein bisschen festerer Stoff und ist halt nicht diese Billo-Tasche, die Leute bekommen haben. Ich fand es witzig, wie dann also eine Diskussion, die ich mir in anderen Subkulturen erwartet hätte, wo es dann um die Qualität von irgendwelchen Stoffen geht, fand dann in einer Gruppe in der Gamer-Gemeinde statt. Fand ich irgendwie lustig, mir das mit anzugucken. Mhm. Ich bin jetzt nicht irgendwie so in der Nähe-Clique drin und ich weiß nicht, wie die über Stoffe reden und sowas. aber stelle ich mir ähnlich lustig vor. Ist, glaube ich, ein... Also ich glaube, was ich dann so ein bisschen schäbig finde, ist, dass Bethesda versucht hat, im Nachhinein zu verändern, was sie da versprochen haben.
Also die Produktbeschreibung sollte geändert werden, als würde das irgendwas ändern bei den erbosten Käufern.
Also das macht es in der Regel nur schlimmer. Das ist halt so dieser berühmte, und vor allem, wenn du es dann versuchst zu vertuschen, dann hast du den Streisand-Effekt, wo es dir echt dann irgendwie komplett um die Ohren fliegt. Also da kommst du dann aus der Nummer gar nicht mehr raus und kannst
sie haben es dann versucht, die Wogen zu glätten, indem sie gesagt haben, also gut, alle Käufer der CE bekommen eine Entschädigung und bekommen 500 Atoms. Das ist die Ingame-Währung in Fallout 76 und das entspricht ungefähr einem Wert von $5. Und das ist auch nur in Anführungszeichen, weil mit den 500 Atoms für ein Spiel, was keinen Spaß macht, kann man ja auch nicht so wirklich happy sein. Also das Spiel hat ja ganz andere Probleme, als dass man da jetzt auch noch über die Ingame-Währung die Leute quasi fast schon provoziert, weil sie sagen, was will ich denn mit diesen 500 Atoms? Das Spiel macht eh keinen Bock.
Also doppelt irgendwie dumm. 500 Atoms wirklich explizit lustig fand. Du kannst dir in-game, kannst du dir diese Canvas-Bag oder ähnliche Canvas-Bag kaufen und die kostet 700 Atoms. Und also
das ist doppelt super lustig.
Da frage ich mich tatsächlich, ob irgendein Zyniker das gemacht hat, dann hätte er auch 699 machen können, das wäre Ticken lustiger gewesen, aber das fand ich schon echt, Also das ist so dieses, ich glaube, die Macht der Entschuldigung, die ist an denen vorbeigegangen. Ich glaube, man hätte das mit etwas mehr Gesichtwaren irgendwie durchziehen können. Es kann natürlich sein, dass das einfach teuer war, wie man die am Anfang produziert hat und gesagt hat, ja, das sieht hübsch aus, das tun wir in dieses Foto. Und wenn man dann irgendwie die Bestellung dafür aufgibt und merkt, dass diese Canvas-Bags ziemlich teuer sind und vermutlich dann auch irgendwie im Versand nochmal ein bisschen teurer, weil die einfach auch schwerer sind und mehr Platz brauchen. Klar, ich habe auch einen blöden Helm dabei, also sollte es sich eigentlich irgendwie machen lassen. Aber dass ich mir da als Kunde verarscht vorkomme, wenn ich was anderes kriege als dieses Ding und da steht nicht dabei Symbolbild oder Serviervorschlag oder sowas, dann wäre ich natürlich auch sauer. Also ich glaube,
man hätte bei 200, bei einer Collectors Edition, die halt $200 kostet, ja. Und dann ist da so ein in China produzierter Billo-Bag dabei. Das verstehe ich natürlich absolut, dass da die Aufregung groß ist, würde ich mich auch beschweren. Und das war der erste Schritt des Versuchs der Entschuldigung. Dann ging es natürlich auch los mit den ersten Memes und so weiter. Mein Lieblingsmeme war dann, kennst du diese Szene von Memento? Das ist dieser Film, wo der Typ immer die letzten 5 Minuten nur erlebt und da vergisst, was davor ist. Und dann sieht man eben so diese Memento-Szene und auf dem nächsten Bild hat er ein Polaroid von Todd Howard, also der Bethesda-Chef. Und dann schreibt er so mit dem Edding drunter, don't believe his lies. Und pinnt dann so dieses Polaroid an den Kühlschrank. Sehr, sehr witzig. Da ging es dann natürlich auch los.
Weil es auch eine gewisse Eigenironie hat. Also das finde ich daran lustig, weil es ja nicht einfach nur gegen ihn geht, sondern dieses, wir fallen jedes Mal drauf wieder rein.
Also sehr, sehr lustig. Dann wurde es aber wieder ein bisschen böser, die Diskussion, weil dann sich die Leute beschwert haben, dass dann rauskam, dass Influencer von Bethesda, das ist ja völlig normal, also auch wir als Presse kriegen oft ungefragt irgendwelche Promomaterialien zugeschickt. Ich habe ja auch so einen ganz praktischen Überlebensrucksack mal von Square Enix bekommen und mit lauter Tomb Raider Sachen. Ja. Influencer werden natürlich damit auch gerne versucht, so auf ein Instagram-Posting zu entlocken, indem man denen halt schöne Sachen schickt. Ist ja nichts Ungewöhnliches, ist ja auch völlig in Ordnung. Da gibt's ja auch die große Diskussion mit der Werbemarkierung und so weiter. Das ist ja alles ein ganz anderes Thema. Aber Problem an der Sache war, dass die Influencer ein Paket bekommen haben. Dann machen die das auf, machen halt ihre Unboxing, machen ihre Instagram-Fotos. Und rat mal, was drin ist, Robin. Was haben die Influencer wohl bekommen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Tasche aus Segelstoff?
Wie geil ist das denn? Ey, das hat so wie die Faust aufs Auge gepasst, dass dann die Influencer eine schöne Tasche posten, die wirklich auch hübsch anzusehen ist, ist mit Fallout 76 Logo, ist eine völlig andere Tasche, hat mit dieser Tasche, die in der Collector's Edition drin ist, nichts zu tun, ist wahrscheinlich auch eine völlig andere Abteilung. Also die Leute, die diese Plastik-Billo-Bag verbrochen haben in der Collector's Edition, sind natürlich ganz andere Leute bei Bethesda, die sich um Influencer-Marketing kümmern. Und dass dabei auch noch eine Tasche aus Canvas-Stoff drin ist, ein Rucksack, das hat natürlich den Fass wirklich den Boden ausgeschlagen, weil die Leute dann auch nicht mehr so richtig getrennt haben. Die haben halt einfach nur gesagt, ja, für die Influencer habt ihr jetzt das Geld, die Tasche aus dem richtigen Stoff zu produzieren. Auch wenn es eine andere Tasche ist, ist mir scheißegal. Ich habe hier eine blöde Nylon-Tasche und habe 200 Euro dafür ausgegeben. Da verstehe ich natürlich schon, dass man das dann in einen Topf wirft, auch wenn es natürlich nicht in einen Topf gehört. Aber dass das halt genau auch noch eine Tasche aus dem gleichen Material ist, hat nicht geholfen, wenn man gerade eine E-Mail bekommen hat, dass man 500 Atoms bekommt und sich nicht mal die virtuelle Tasche davon kaufen kann.
Ja, und vor allem stell dir vor, du bist derjenige, der diese Canvas-Dinger da irgendwie verschickt hat und in dem Moment geht gerade der Shitstorm los, dass die anderen Leute nur Plastiktaschen bekommen haben und du weißt, in 3 Tagen kommen diese Pakete an und die werden die auspacken, die haben alle ihre Canvas-Stoffe. Ich glaube, da suchst du dir einen Ort, an dem es sehr, sehr, sehr schlechtes Wi-Fi gibt. Also nicht ideal gehandelt, gehört für mich zu den kleineren Skandalen im Videogame-Skandal-Quartett, aber es ist immerhin amüsant. Also da ich nicht betroffen bin, kann ich da natürlich drüber lachen. Wenn ich jetzt 200 Ocken ausgegeben hätte und ich würde nur so eine Plastiktasche bekommen, wäre ich natürlich auch sauer. Ich schimpfe auch über DHL-Boten und ich glaube, das ist ein gerechtfertigte Kritik an dem, was da am Anfang versprochen wurde und was man bekommt. Aber das ist ja ganz oft so, diese in Anführungszeichen Mogelpackungen. Ich glaube, das ist halt, du hast in vielen Fällen auch wirklich so eine eher so eine emotional aufgebaute Erwartungshaltung. Und dementsprechend ist es halt irgendwie was, wo die Leute dann auch relativ genervt reagieren. Wenn das Spiel jetzt großartig wäre, glaube ich, dann wäre das nicht so krass ausgefallen. Also dann hätten die vielleicht sogar anders reagiert. Dann hätten die Leute vielleicht etwas, hätten gemeint, ja, okay, aber immerhin, das Spiel ist gut und in die Plastiktasche tue ich halt mal einen Biomüll oder weiß nicht. Also die hätten sich damit irgendwie arrangiert, gehe ich davon aus.
Meine Brennstäbe, meine alten, genau.
Ja.
Ich sehe gerade, wie so Brennstäbe sich so durchbrennen, wie in dieser Simpsons-Intro-Szene. Genau, aber Happy Ending zu der Story. Ein Happy End gibt es dann doch noch. Kein Happy Ending, sorry, ein Happy End. Bis zum 31. Januar 2019 kann man sich melden. Also auch ein richtig langer Zeitraum jetzt noch. Da, sowohl auf der deutschen als auch auf der englischen Twitter-Feed und auf der Webseite und so kann man jetzt ein Ticket einreichen, kann dann eben nachweisen mit Kaufbeleg, dass man die Collector's Edition hat und dann bekommt man eine Tasche aus Canvas-Stoff nachgeschickt. Die werden jetzt gerade produziert, weil dann auch eben auf Twitter, habe ich gesehen, hat einer mal so Asia-Shops durchgeguckt und hat dann irgendwie genau diese Tasche gefunden und die kostet halt irgendwie 4,99. Also für die $5 Ingame-Währung kriegt man die sogar auch in echt. Also von daher war die jetzt auch nicht irgendwie so teuer, dass man hätte irgendwie nachvollziehen können, dass das irgendwie, dass Bethesda überrascht wurde, dass die Marge komplett schrumpft, wenn man eine Canvas-Tasche in eine Collector's Edition packt. Also das ist tatsächlich in der Herstellung nur 3-4 Euro oder sowas. Das heißt, die wird jetzt nachgeliefert, finde ich aber auch absolut in Ordnung und gut, dass sie sich jetzt dazu noch entschieden haben und es nicht irgendwie aussitzen, sondern die tatsächlich auch noch jetzt die richtige Tasche bekommen. Ja. Warum nicht gleich so, fragt man sich doch dann.
Wahrscheinlich gibt es sogar relativ gute Gründe, behaupte ich. Also vielleicht war zum Beispiel, gab es irgendwie Lieferengpässe mit den Taschen. Je nachdem, wie viele das waren, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Klar. Vor allem, wenn du dieses Zeug irgendwo in China herstellen lässt und dann verschiffen lässt, dann passiert das per Container. Das ist oft 3 bis 4 Monate unterwegs. Und dann checkst du, shit, das schaffen wir nicht mehr zeitlich. Dann gucken wir mal, was wir hier lokal haben. Ah, der Typ hat noch irgendwie 7000 hässliche grüne Tüten rumliegen. Dann bedrucken wir die doch schnell und verschicken die. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie einen relativ guten Grund hat, warum die das gemacht haben. Wäre natürlich schlauer gewesen, das von Anfang an ehrlich zu kommunizieren.
Ja, wahrscheinlich haben sie halt gedacht, ansonsten müsste man den Release verschieben, dann kriegen die Special Edition Käufer das Spiel nach Release auch nicht so gut. Was ist der Kompromiss? Also wahrscheinlich lag es genau daran. Aber dann hätte man halt lieber einen Zettel reingelegt, hier, die Tasche wird nachgeschickt, aber das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, klar. Ja. Aber dann ein anderes Produkt reinzumachen, ist halt einfach keine gute Idee gewesen.
Ne. Es wäre besser.
Wenn es jetzt statt Segelstoff irgendwie Baumwolle oder Leinen oder Seide oder was auch immer gewesen wäre, wäre, glaube ich, auch der Aufschrei nicht da gewesen. Das ging ja wirklich.
Feinste Seide, ich glaube, da hätte es auch Ärger gegeben. Ganz ehrlich, da gibt es auch Leute, die das dann irgendwie in ihr Spektrometer.
Ich bin allergisch auf Seide, genau.
An meine Haut lasse ich nur Wasser und Segelstoff.
Ja, was ist, wenn da jetzt jemand mit Nylonallergie dabei ist oder so? Naja, gut. Dann lass uns noch reden über dein Lieblingsthema Steam. Da gibt es nämlich tatsächlich Steam. Einige große Änderungen. Steam hat überraschend Cuts angekündigt, also Veränderungen in der Marge, in der Aufteilung der Einnahmen. Steam hat bis jetzt immer 70-30 gecuttet, also 70% bekommt der Entwickler, 70% bekommt der Entwickler oder das Entwicklungsstudio und 30% behält Steam selber bei. Ist ein recht großer Share, gibt es ja auch so Modelle wie 80-20 bei iTunes und so weiter. Ich glaube, in der Videospielbranche ist 70-30 verbreiteter, glaube ich. Gell?
Ja, 70-30 machen gleich. Die meisten App-Stores, meine iTunes auch, deswegen bin ich gerade überrascht, dass du das als Beispiel nimmst, weil das ist zum Beispiel auch der von Google, ist das auch der Share. Man kann es in einigen Sachen, kann man das ändern, also gerade zum Beispiel bei Steam, die sagen auch, das ist so quasi unser Standardmodell, aber wenn du Sachen wie Steam Workshop und sonstige Sachen hernimmst, dann kann sich das auch nochmal ändern. Also die haben sich damals schon in den AGB behalten, die sich da einen gewissen Spielraum vor, falls sie da was ändern wollen.
Okay.
Und
auf jeden Fall ist das Industriestandard diese 70-30 gewesen und dann gab es jetzt eigentlich eine ganz positive Meldung im ersten Moment, dass man sagt, oder dass man gelesen hat, Valve ändert diesen Share. Und bietet auch an, dass man eben unter diese 30% kommen kann, also mehr rausbekommt. Zum Beispiel wird es dann jetzt einen Share geben mit 25% statt 30 für Steam, wenn du mehr als 10 Millionen mit deinem Game umsetzt. Also so Titel wie Shift Happens oder so, die fallen dann da locker drunter.
Easy.
Und man kann sogar, wenn man über 50 Millionen umsetzt, dann fällt der Share sogar auf 20%. Ist ja erstmal ganz, klingt ja erstmal ganz positiv. Im zweiten Moment fällt aber sofort auf, das ist ja eigentlich nur eine Subvention für große AAA-Produktionen, die ein großes Marketingbudget haben, für die richtig großen Studios, die eigentlich gar keine Subvention mehr bräuchten. Also von daher war dann die Motivation dahinter irgendwie fragwürdig, weil ich dann gedacht habe, Anfang der Woche, als es nur die Meldung gab, warum macht Steam das überhaupt? Also war das Lobbyarbeit oder was ist die Motivation dahinter?
Motivation dahinter ist jetzt relativ klar und das hängt auch relativ eng mit einer zweiten Meldung zusammen. Wir haben ja schon oft über so andere Stores geredet, die es irgendwie gibt und man hat gemerkt, dass andere Stores auch andere Cuts quasi oder andere Verteilung von diesen Einnahmen mit aufweisen. Also ganz großes Beispiel und vielleicht auch ein bisschen unfaires Beispiel ist itch.io. In itch.io kann der Entwickler selber festlegen, wie viel er an die Plattform abgeben möchte und wie viel er für sich behält. Ich glaube, der Durchschnitt ist irgendwas zwischen 8% und 10%.
Die kann man selber festlegen, soweit ich das
genau,
weiß.
Genau, also das ist echt so ein Schieberegler. Genau, und das wurde immer so als Gegenbeispiel gezeigt. So kann man es natürlich auch machen. Was jetzt aber tatsächlich so das in Anführungszeichen Problem von Steam ist, dass viele von den größeren Titeln ihre eigenen Clients gebaut haben und ihre eigene Software, um Sachen auszuliefern, also manchmal einen kompletten Store, sowas wie Origin oder auch der Uplay, genau, und jetzt auch gibt es den Discord-Store und wie sie nicht alle heißen, da könnt ihr, glaube ich, die vorgehenden Folgen alle einmal durchhören und dann habt ihr sie hoffentlich in ihrer Vollständigkeit. Und das ist so ein Trend, der so ein bisschen gekommen ist, also dass es viele andere Stores gibt und dass Steam nicht mehr dieser eine Ort ist, an dem man Spiele kauft, sondern nur einer von den Orten. Ich glaube, so die ganz krasse Monopolstellung hat ihnen keiner abgegraben, aber die Bewegung ist für viele, vor allem für viele Spiele, die so ein Langzeitmodell fahren, also dieses sogenannte Software as a Service oder Game as a Service, wo ich über eine lange Zeit mein Spiel monetarisiere, die bewegen sich weg von Steam. Denn dieser Cut, der bezieht sich auch auf Einnahmen, die danach entstehen. Also das heißt, wenn ich irgendwie eine Microtransaction mache im Spiel, was über Steam läuft, dann kriegt davon Valve auch seinen Cut von 30%. Und wenn man sich das da mal ausrechnet über so einen langen Spielzeitraum oder eine Laufzeit von mehreren Jahren, worauf diese Spiele angelegt werden, irgendwie so Laufzeiten 5 Jahre Minimum, eher 10, im Idealfall ein EVE Online, was irgendwie seit gefühlten 200 Jahren läuft. EVE ist übrigens auch auf Steam und da ist es nämlich auch so, je nachdem, wo man sich dann seine Ingame-Sachen kauft, kriegt Steam da ein Stückchen vom Kuchen ab. Und was man jetzt gesehen hat, dass viele Leute ihre eigenen Plattformen bauen und jetzt der neueste Aufschlag da in der Richtung ist Epic. Und Epic will seinen eigenen Game Store machen. Epic, das sind die Entwickler der Unreal Engine und die nicht mit diesem ganz unbekannten Spiel Fortnite, was da gerade läuft, auch irgendwie so ein Nischen-Indie-Dingens. Die haben sich schon auf einigen anderen Stores dafür entschieden, rauszugehen. Also zum Beispiel Fortnite ist nicht auf Google Play erhältlich, sondern hat auch einen eigenen Launcher. Und ja. Das ist so ein bisschen der Trend bei gerade diesen Langzeitspielen zu sagen, ja, Moment mal, also wenn wir Geld verdienen, dann würden wir das gerne unabhängig von euch machen. Und Fortnite ist zum Beispiel auf Steam auch nicht erhältlich. Man kann es in dem Launcher hinzufügen, aber das launcht dann nur den Launcher und irgendwann haben wir Launcher, die Launcher launchen. Ich glaube, das ist eine interessante Entscheidung von Epic. Und was die gemacht haben, die haben einen sehr fairen Cut angekündigt. Der Cut von denen ist, glaube ich, 12%.
Ja, und 88,12 ist dann der Share. Und das ist ja schon ein großer Sprung von 30 auf 12 runter. Das kann, also für jeden Entwickler macht das einen großen, großen Unterschied, wenn du dann dort deine Spiele verkaufst, anstatt auf Steam. Also das ist schon richtig, richtig lukrativ und wird auf jeden Fall, glaube ich, dafür sorgen, dass sich viele Entwicklerstudios sagen, also zumindest alternativ sollten wir das auf Epic anbieten, weil dort ja auch die ganzen Leute hängen, die Fortnite spielen. Also alle Menschen, alle 200 Millionen Menschen, die momentan täglich irgendwie den Epic Launcher aufhaben, quasi schon im Autostart haben, weil sie Fortnite starten und updaten wollen jeden Tag, die werden dann dort automatisch auch quasi schon einen Account haben, um dort auch zu kaufen. Die meisten haben dort eh schon irgendwie Kreditkarte der Eltern hinterlegt, um die Ingame und die Season Pass und sowas zu kaufen. Also der Schritt zu sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie Uplay installieren, damit ich ein Ubisoft-Spiel kaufen kann, weil es exklusiv nur da geben sollte. Oder noch den GOG-Launcher oder das noch. Der entfällt ja hier, wenn du halt jetzt erstmal im ersten Schritt die Zielgruppe der Epic-Jünger sozusagen hast, die halt Fortnite spielen. Und wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben auf Fortnite, dann ist der Schritt zu einem, ich kaufe mir ein neues Spiel dort, natürlich auf jeden Fall gegeben. Also von daher im Vergleich zu den ganzen anderen Clients, die man sich installieren soll, vielleicht auch wie Discord oder so, hat Epic schon eigentlich die integrierte Werbe- und Zielgruppenmaschine mit Fortnite dafür gebaut.
Ja, und eben dadurch, dass sie auch eine Engine mitentwickeln, also die Unreal Engine ist ja sehr beliebt bei Spieleentwicklern und erlebt auch so ein kleines Revival. Unity war ja so die Indie-Engine für eine Weile, gerade weil sie viele Plattformen gut bedienen kann, aber für so diese AA, AAA oder III, wie sie manchmal heißen, also Indie-Games, die einen hohen visuellen Anspruch haben und die für PC und Konsole sind, also nicht mobile, bietet sich die Unreal Engine nach wie vor an, beziehungsweise sogar eigentlich richtig gut. Das ist wirklich eine sehr ausgereifte Engine. Und die haben ja den Deal quasi, dass du, wenn du die Unreal Engine hernimmst, musst du 5% abdrücken von deinem Umsatz.
Sobald es halt kommerziell erfolgreich wird. Es gibt so eine kleine Hürde. Du darfst es auf jeden Fall kostenlos installieren. Du kannst es kostenlos nutzen. Für deine Indie-Spiele musst du, glaube ich, auch nichts zahlen, sobald du aber halt eben über eine gewisse...
Ich meine, es ist eine 500.000 oder so.
Ja, genau. Also wenn es unerfolgreich ist, musst du auch nichts dafür abgeben vom Share. Ja. Und diese 5% sind ja immer noch sehr fair, dass du dann halt quasi Lizenzgebühren zahlst. Und jetzt kommt der cleverste Schachzug an der Sache eigentlich.
Wenn du dein Spiel nämlich über den Epic Store vertreibst, dann sind diese 5% quasi in den 12% drin.
Ja, ist der Hammer.
Und das heißt, dass du essentiell dir 5% von deinem Engine Royalty Share quasi sparst, wenn du es über diesen Store vertreibst. Und das ist ein ziemlicher Hammer, weil das bedeutet, dass ich echt effektiv sehr, sehr, sehr viel mehr, also ich glaube fast 30% mehr Geld bekommen kann.
Einfach nur dadurch. 92% im Vergleich zu 70%, wenn du da jetzt mal davon ausgehst, dass du ein Spiel auf Epic verkaufst, mit Unreal Engine gemacht wurdest im Vergleich zu Steam. Und du bist nicht unter diese 50-Millionen-Grenze schon gefallen, dann hast du 92% von deinen Einnahmen im Vergleich zu 70. Das ist schon der Hammer.
Ja, also man muss dazu sagen, klar, das ist jetzt, nicht, ist irgendwo so ein Ding zwischen itch.io und Steam, auch von der Sichtbarkeit her. Die fangen halt mit einer relativ großen Basis von Leuten an. Das, was man den anderen Stores immer sagt, ja, das wird aber schwer, dass ihr irgendwie den Markt penetriert, weil ihr habt einfach keine Durchsetzung. Also ihr habt keine, ihr seid nicht auf so vielen Rechnern installiert. Deswegen war zum Beispiel Discord interessant, weil das ist, bei vielen Leuten läuft das auch, die benutzen das und ist auch hat eine gewisse Nische, von der man weiß, okay, das ist die Typen von Spieler haben vermutlich diese Software und wir haben eine relativ hohe Anmeldezahl. Also das heißt, die fangen nicht bei null an. Das ist natürlich jetzt durch dieses Kopplung an Fortnite halt auch wirklich clever zu sagen, okay, wir haben diese Nutzerbasis, die wir dafür auch irgendwie aktivieren können. Plus, ich bin wirklich gespannt, wie die Kuration übergehen lassen. Also wie komme ich in den Store rein? Muss ich mich anmelden? Wird es so eine Art Greenlight geben? Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Weil das könnte der echte Mehrwert sein, weil, und da kommen wir zum quasi dritten Teil dieser wunderschönen Meldung, Steam hat nach wie vor ein Problem mit der Discoverability. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen drüber geredet und ich habe es angeschnitten. Da ging es darum, dass die Spiele haben ja unten immer so eine, so ein Dreierkarussell, wo drin steht ähnliche Spiele. Also dieses andere Kunden kauften auch. Und das war für viele Spiele, vor allem für die vielen kleinen Spiele, war das immer eine relativ zuverlässige Quelle von Leuten, die auf deiner Storepage gelandet sind. Und das ist vor einigen Monaten in Anführungszeichen kaputt gegangen. Also es gab wohl irgendein Patch bei Steam und da hat das dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise da wurden dann einfach nur noch irgendwelche Top-Games vorgeschlagen. Steam hat Besserungen gelobt und hat im Forum angekündigt, dass sie da das wieder zurückrollen werden und dass sich das ändern wird. Das hat wohl zu einem gewissen Grad auch funktioniert, aber die Zahlen sind nicht wieder da, wo sie vorher waren. Also das heißt, die Leute haben so 60-70% Einbußen an Visibility. Also das heißt, mein Spiel wird nicht mehr bei anderen Spielen, die ähnlich sind, in dieser Sichtbarkeitsleiste geschaltet. Und das geht sogar so weit, dass ganz oft, wenn du einen Titel Nummer 1 hast, dass der Nachfolgetitel gar nicht mehr angezeigt wird. Also wenn ich jetzt Ich hab vorhin geschaut bei Trine. Wenn du Trine angeklickt hast, war in den ähnlichen Titeln, war mal für eine Weile war Shift Happens mit drin und das hat uns echt Traffic beschert vom anderen Stern, weil das ist halt irgendwie ein beliebtes Spiel und es war in vielen Sales und es ist präsent und da waren wir ähnlich, weil die gesagt haben, ja, es ist halt ein Spiel, das passt, die Tags sind ähnlich und deswegen wurden wir referred und das waren auch gute Kunden, weil die Leute gesagt haben, hey, das ist ein ähnliches Spiel, ich suche nach einem anderen Spiel, was sich ähnlich spielt, weil mit dem bin ich fertig. Und da sind sie bei uns gelandet. Das war für uns natürlich cool. Und jetzt habe ich geguckt, Trine 1 schlägt noch nicht mal Trine 2 oder Trine 3 vor als ähnliche Spiele. Und das ist halt schon hart.
Ja, sieht man auch auf Twitter. Also ganz viele Entwickler haben auf Twitter jetzt irgendwie ihre Screenshots gepostet. Und man sieht richtig, wie die Kurve halt irgendwie abstürzt und quasi auf Null tendiert, weil sie auf einmal nicht mehr gesehen werden. Und das ist ja diese Discoverability ist ja echt ein großes Problem bei Steam. Aber die Frage ist halt, wie Epic dann kuratiert und wie, ob Epic auch alles aufnimmt. Also momentan gibt es noch keine Infos, wie man auf Epic dann seine Spiele platziert. Bei Steam hat sich das ja so demokratisiert aus ihren Augen, dass einfach jeder Geld zahlt und dann kommst du da rein. Da gibt es ja keine Kuration mehr im Sinne von, was überhaupt rein darf. Das ist ja ein ganz anderes Problem. Bei Epic weiß man es noch nicht, aber der Robert Yang, der bekannt ist auch für Spiele mit sehr starkem sexualisierten Kontext. Ihr habt es gerade gehört in der Folge vom Montag, wo der Micha über die Next Level gelaufen ist. War die Montag? Nee, die war letzte Woche, glaube ich. Am Freitag war die, genau. Da habt ihr ja gehört, sein Spiel, das ist schon sehr sexualisiert und eben sehr explizit. Und der macht sich jetzt auch auf Twitter Sorgen, dass er zum Beispiel gar nicht dort aufgenommen wird mit seinen Spielen. Weil eben noch nicht klar ist, ob Epic da überhaupt oder wo die da ihre Grenze ziehen. Also das wird auch noch eben spannend zu sein, auch wenn wir das jetzt loben, dass die so eine große Share anbieten, ist natürlich noch die Frage, wie das für die Indie-Entwickler aussieht, weil damit ging die Meldung ja los, dass die Indies überhaupt gar keinen Vorteil bekommen oder kleine Studios, die eben keine AAA-Produktion haben, die bekommen ja von diesem neuen Share bei Epic, bei Steam überhaupt nichts davon ab, haben noch dazu die weniger schlechte Sichtbarkeit. Also man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass sich es gerade gegen die Indies verschwört oder gegen ungewöhnliche Spiele mit schweren Themen.
Ja, ich glaube, es ist ja in dem Sinne, also Verschwörung ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich glaube, es sind da passieren einfach Dinge, die die Großen bevorzugen und dann fallen automatisch die Kleinen hinten runter. Die Großen sind die, die den Umsatz bringen, muss man ganz ehrlich sagen, also auch auf Steam, die dicken Games sind einfach die, die da den Umsatz einspielen, die Games, die Indie-Games, die sind schon ganz nett, aber die sind halt nicht verantwortlich dafür, dass man irgendwie in einem Berg aus Gold schwimmt. Was auch noch interessant ist, bei dem Epic Store, ein durchaus bekanntes Gesicht war daran beteiligt, den zu bauen, und zwar ist das der Sergei Galionkin, und der ist nämlich der sogenannte Steam Spy, also der diese Plattform
jetzt wirklich.
Das ist wirklich hart. Also ich fand es witzig, dass der damals von Epic gekauft wurde. Ich dachte mir, ah ja, ist interessant, Epic, ja, macht schon irgendwie Sinn, die gucken sich auch Spiele an, aber jetzt macht das natürlich extrem viel Sinn, dass sie sich den Mann an Bord geholt haben, der nämlich extrem viel Informationen, vor allem so Meta-Informationen hat. Also wie kaufen die Leute Spiele, wo kommen sie her? Und der ist da wahnsinnig gut in diesem Data-Mining rauszufinden, wie das irgendwie funktioniert. Und finde ich, also ich meine, jetzt ist er wirklich, das ist ja eigentlich wirklich direkte Produktspionage, dass er da irgendwie von jetzt einem direkten Konkurrenten.
Er ist ja nicht weggekauft, er war ja nicht, also Produktspionage wäre ja, wenn er Interna mitnimmt, weil er Steam mal gearbeitet hat. Der hat nie offiziell bei Steam gearbeitet, der war da nie drin, der hat sich das ja alles von außen von den öffentlich verfügbaren Daten zusammen. Also ich gehe einfach mal davon aus, zumindest wüsste ich von nichts, dass er irgendwelche illegalen Kanäle angezapft hätte. Also das Teams Steam Spy als sein Nickname war ja auch ein bisschen leicht ironisch, weil er halt mehr Informationen aus den Daten gezogen hat und darstellen konnte, als Steam selber preisgeben will oder macht oder tut, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall war Steam Spy, hat man ja schon oft hier zitiert. Ich habe ihn auch mal interviewt, den Typen. Der ist einfach gut. Ja? Der hat halt aus diesen Daten das Richtige gelesen und hat die entsprechend verwendet. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass dann der jetzt quasi wirklich zu einem Steam Spy wurde und dadurch den Epic Store quasi auch besser machen soll wahrscheinlich als Steam. Schon amüsant, aber Industriespionage ist natürlich ein Begriff, der klar definiert ist, dass du Sachen illegalerweise beschäftigst.
Also er hat sich von innen gemacht, aber man schon ehrlicherweise, ja, aber so 100% legal war es ja nicht, weil er hat ja durchaus irgendwie so Sachen hergenommen, die Steam hat ja dann immer wieder versucht, ihm dann Regel vorzuschieben. Also die haben ja dann immer die, klar, die haben dann die Profile unsichtbar gemacht und lauter solche Geschichten. Das war nicht nur DSGVO, wo sie Angst hatten, sondern das war dann auch irgendwann so ein bisschen das Problem, dass er auf einmal Daten hatte, die sonst keiner hatte und dass er vielleicht auch ein bisschen mehr Serverlast verursacht hat. Also ja, er hat es auf legalen Weg gemacht, aber ich glaube, er hat es auf einem Weg gemacht, wo man, wo die nicht glücklich mit waren, sagen wir es mal so.
Nee, das ist klar. Also Grauzone waren da sicherlich ein paar überschritten, aber ich finde es einfach nur schwierig, ihm die Industriespionage oder irgendwelche vorsätzlichen illegalen.
Ich schreibe mein Drehbuch und es ist, also ich glaube,
es ist was anderes, wenn du bei BMW arbeitest und irgendwie an einem, was weiß ich, Wasserstoffmotor arbeitest und dann auf einmal kauft Mercedes diese Person ein und macht auch einen Wasserstoffmotor. Das wäre klare Industriespionage, wenn da irgendwelche Patente oder so mitgenommen werden. Also deswegen, das war er ja nicht. Ja, er war ja nie wirklich innen bei Steam drin.
Ich glaube, Spionage ist vor allem, weil er sich eben Spy genannt hat. Daher bin ich da in diese Falle getappt. Aber ich glaube, also es ist interessant. Ich habe bisher ziemlich gute Interaktion mit Epic gehabt. Die sind auch sehr developer-focused. Also die haben hier auch 2-3 Meetups in München gehabt. Was übrigens auch zu einem meiner lustigsten E-Mails geführt hat. Zwar haben wir eine Rechnung geschickt an Epic dafür, dass sie hier bei uns eine Veranstaltung gemacht haben, haben sie einen Raum bei uns gemietet und wir durften ihnen dafür eine Rechnung stellen. Und die Rechnung hatte den Titel epicinvoice.pdf. Und das hat mir gefallen. Über so kleine Dinge kann ich mich freuen. Aber die sind tatsächlich sehr vernetzt. Die haben auch wirklich ein krasses Netzwerk, also wenn du einmal irgendwie so in dem Ding drin bist, es gibt ja mehrere Lizenzmodelle und gerade die größeren Entwickler, die haben einen sehr engen Kontakt auch zu Epic, also die haben einfach weniger Entwickler, die größere Projekte haben, wo es um mehr Budget geht, als jetzt zum Beispiel Unity, und deswegen können die, glaube ich, auch ein bisschen ihren Fokus woanders setzen, also die haben schon irgendwie einen relativ guten Kontakt zu Entwicklern und die hiren gerade auch relativ viele Leute, die nur diese sogenannten Evangelisten sind, also die dann rumlaufen, durch die Lande fahren und in dem Fall nicht Jesus Christus promoten, sondern die Epic.
Bin gespannt, wie das aus Konsumersicht, also damit steht und fällt es ja, wie die Konsumenten diesen Epic Store annehmen werden. Ich glaube, dass der relativ gute Chancen hat, so vom Bauchgefühl, durch den Fortnite-Hype. Wenn jetzt Fortnite nicht so erfolgreich wäre, würde ich ja auch sagen, naja gut, halt ein weiterer Shop, der versucht, sich da irgendwie zu etablieren. Aber gerade halt durch diesen 5% UE-Bonus, also Engine-Bonus, den du dir auch noch einsparst, und gepaart mit dieser großen Zielgruppe, die da momentan heiß ist auf Spiele von Epic und irgendwie alles mit Epic sich am liebsten irgendwie tätowieren lassen würde, ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, da den Leuten auch mal zu zeigen, ey, es gibt übrigens auch noch andere Spiele und es ist nur ein Klick entfernt. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz clevere Strategie und Epic bleibt irgendwie auf Erfolgskurs. Ich würde mich festlegen, dass der Epic Store erfolgreich sein wird.
Du meinst episch? Naja, ich glaube, ja.
Also ich habe ganz kurz an der Stelle, der Attila, mit dem ich Le Buffet mache, der hat mich neulich darauf hingewiesen, dass er so eine ganz alte Le-News-Folge, also nicht so alt, aber es war halt vor Fortnite, sich angehört hatte, weil er die im Backlog hatte, downgeloadet hatte und nie gehört hatte. Und dann lief die irgendwann, als er halt so unterwegs war. Und da habe ich gesagt, dass Fortnite nichts vom PUBG-Kuchen abkriegen wird. Völlig daneben gelegen. Also ich habe gesagt, netter Versuch, aber Fortnite war ja da eigentlich schon eine Totgeburt damals mit dem PvE-Modus. Hatten wir ja alle nicht mehr geglaubt, dass das irgendwie noch ein gutes Spiel sein wird. Hatten wir ja auch recht. Interessiert ja auch niemanden, aber dass dieser Battle-Royale-Modus dann kommt, konnten wir ja nicht ahnen. Aber als der dann angekündigt wurde, habe ich hier in den News gesagt zu dir, dass das keine Chance mehr haben wird. Es kommt zu spät.
Ich hoffe, ich habe dir nicht zugestimmt.
Ja, bestimmt.
Ja, also ich glaube, Epic investiert sein Fortnite-Gold relativ clever. Dazu kann man auch sagen, es ist eine private Firma. Also das heißt, die haben keine Aktionäre, die da irgendwie Geld raussqueezen wollen. Was gerade bei solchen Fällen so ein bisschen...
Die gehören noch nicht Tencent, auf Deutsch gesagt.
Richtig. Valve ist das übrigens auch. Also sind beides private Firmen. Also wenn man sagt private Firmen, da meint man, dass es die Inhaber getrieben sind. Also das heißt, es gibt zwar Leute, die Anteile dran haben, aber es gibt kein Investorenkonsortium. Und das macht die bei solchen Entscheidungen oft einen Ticken flexibler, weil wenn der Inhaber, in dem Fall der Tim Sweeney, sagt, wir machen das, dann macht man das. Auf der anderen Seite hast du einen Gabe Newell, der ähnliche Entscheidungen trifft wahrscheinlich. Und man muss es keinen Aktionären verkaufen und man muss denen auch keine Dividende ausschütten. Also ich glaube, das ist das Interessante. Das komplette Geld, was irgendwie in Fortnite verdient wird, steckt Epic in die Entwicklung der Engine und von diesem Marketplace rein. Und das ist schon ziemlich, das ist eine signifikante Summe.
Mhm. Kann man nicht anders sagen, ja. Deswegen haben die da, glaube ich, auch entsprechend Ausdauer, diesen Store, auch wenn er anfangs vielleicht keinen Gewinn abwirft, einfach zu etablieren, auszubauen. Und ich meine, so schwer ist es nicht, eine Oberfläche zu bauen, die hübscher und bequemer ist als Steam. Das muss man ja auch nicht lange probieren. Das ist ja relativ schnell erreicht.
Ja, es gibt viele gute Spiele, die mit der Unreal Engine entwickelt werden. Und gerade wenn die so online getriebene Spiele mehr raushauen und da auch guten Kontakt zu den Entwicklern haben, dann kann das wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr interessant werden.
Ich finde es gut, dass Druck für Steam entsteht, sich zu verändern und sich auch mal irgendwie mal wieder aufzustehen und mal ein bisschen was zu machen. Also gerade die Oberfläche vom Store, diese Usability, die Visibility, die Probleme, die Indies beschreiben. Also ich glaube, sie sind jetzt mal ein bisschen gefordert. Und von daher kann dadurch Steam ja eigentlich nur besser werden. Bin gespannt. Ja. Gut, das war's mit den News diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben, was so los ist in der Welt, die wunderbare Welt der Videospiele und der Branche. Wie immer ein ganz großes Dankeschön an dich, Robin. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich mache jetzt auf den Weg zum Deutschen Entwicklerpreis. Dann kann ich dann nächste Woche was davon erzählen.
Die große Weihnachtsfeier der Branche, genau.
Ja.
Habe ich mir jetzt nicht gegönnt dieses Jahr. Aber du wirst uns brandheiß berichten. Von den Skandälchen und wer mit wem und so. Ja. Und da gibt es bestimmt ein paar neue Meldungen zum Personenkarussell.
Zumindest Spekulationen wird es geben.
Ja. Ich will alles aus erster Hand wissen.
Ja. Kein Problem.
Dann bis hoffentlich nächste Woche. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Viel Spaß noch. Bis morgen. Ciao.
Tschüss.